Oh Mann, Esther, deine Moderation ist auch ein bisschen spröde gewesen gerade. Aber ich muss dich enttäuschen, ich predige tatsächlich nur über einen und eigentlich nur über die zweite Hälfte des einen Verses. Also, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Danke für den Applaus. Hinterher bitte, erst mal gucken, was rauskommt. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist der zentrale Vers, um den es euch gehen soll. Das Markus-Evangelium ist ein richtig cooles Evangelium. Der Markus, der das geschrieben hat, für den gibt es eine schöne Geschichte, der war wohl dabei, als Jesus verhaftet wurde, und da heißt es, dass er erwischt wurde. Ja, die Römer haben den geschnappt, dann hat er ganz spontan seinen Mantel fallen lassen und ist in Unterhosen abgehauen. Also ihr seht, das war einer, der live dabei war mit allem, was dazugehört. Der hat Jesus wirklich gekannt, ja, also wer in Unterhosen da rumrennt. Genau, und von ihm stammt das Evangelium, und er hat mit einem Satz, der ganz am Anfang kommt, programmatisch zusammengefasst, wozu Jesus gekommen ist. Das ist Markus 1, Vers 15. Es ist der erste Satz, den Jesus sagt im Markus-Evangelium und der so total komprimiert alles letztlich in sich trägt, was das ganze Evangelium ausmacht. Ich lese ihn vor nach der Übersetzung der Basisbibel. Die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Ich glaube, die meisten von euch haben diesen Satz schon mal irgendwo gehört, gelesen, wahrgenommen, es oft gesagt, oft zitiert. Die von Gott bestimmte Zeit ist nah, oder eine Luther-Übersetzung ist vielleicht manchen auch im Ohr. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Das ist der programmatische Satz, der am Anfang des Markus-Evangeliums steht. Zusammenfassung der Botschaft und des Lebens von Jesus. Ja, es ist nicht nur das Zusammenfassung von dem, was er gesagt hat, auch was er getan hat. Denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ja, natürlich durch Kreuz und Auferstehung und all die Dinge, die er getan, gesagt und gewirkt hat. Okay, das ist die Zusammenfassung. Nur ganz einfache Frage, was ist damit gemeint? Der erste Teil ist, glaube ich, ziemlich klar. Das Reich Gottes ist da. Das Warten ist zu Ende. Ja, das ganze Alte Testament, vor allem so ab Jesaja irgendwann, da haben die Propheten nur noch gewartet und gewartet und gewartet, dass das Reich Gottes endlich kommt. Und dann kommt es tatsächlich. Das ist das Schöne an der Weihnachtsgeschichte. Ja, das Reich Gottes kommt. Und deswegen ist das Reich Gottes, ist die Weihnachtsgeschichte so eine Freudengeschichte. Ja, da singen die Engel, die Hirten. Naja, getanzt haben sie nicht, aber gerannt sind sie zumindest. Der Johannes der Täufer, ungeboren im Leib seiner Mama, hüpft vor Freude und bam, das Reich Gottes kommt. Das ist alles klar, haben wir, glaube ich, kapiert. Gott hat einen neuen Raum seiner Wirksamkeit eröffnet. Darüber will ich gar nicht predigen, weil ich glaube, die meisten von euch haben das verstanden. Der zweite Teil dieser programmatischen Worte aber, die sind ein bisschen spröde, würde ich jetzt mal sagen. Ändert euer Leben. Also doch, ja, da kommt der Zeigefinger Gottes, ja. Erst kommt, ja, bam, alles super, alles neu, was wir vorher gesungen haben, hurra, 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 und dann kommt, aber bitte, ändert euer Leben. Das ist noch harmlos. Martin Luther in seiner kernigen Art hat es sogar noch zugespitzt. Tut Buße, schreibt der sogar, ja. Also ändert euer Leben, da kann man sagen, okay, da habe ich ja noch irgendwie eine Chance, aber tut Buße, ist vollkommen klar. Schaut auf all den Mist in eurem Leben, hebt den hoch, grabt da drin, wühlt da drin, guckt, dass ihr alles rauskriegt, was es an Mist in eurem Leben gibt. Ja, und wenn ihr Pech habt, findet ihr wieder Mist und wieder Mist und wieder Mist, und es geht immer so, Buße, Buße, Buße. Und glaubt an das Evangelium, okay, Glauben ist ganz okay. Aber das mit dem Buße ist schon heftig, oder? Und ich habe mir gefragt, gibt es da nicht einen kleinen Widerspruch? Das Reich Gottes bedeutet doch, du bist aus Gnade freigesprochen. Du bist aus Gnade angenommen. Die Lydia hat es vorher gebetet: Jesus, danke, dass du uns die Füße wäschst und wir nicht erst uns selber die Füße waschen müssen, um zu dir kommen zu können, sondern so sinngemäß zumindest hast du das gebetet. Du hast genau das gesagt, du, aus Gnade. Ja? Jesus, komm, macht mich rein, macht mich gut, macht mich zu seinem Kind und dann, wow, darf ich als Kind Gottes leben. Und wieso sagt dann Jesus in diesem super, 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 super programmatischen Satz, tut Buße? Ist es nicht wieder genau das? Erst bitte die Füße waschen, erst gucken, dass du richtig dich verhältst, erst dein Leben ändern, erst mal zeigen, dass du es ernst meinst und dann reden wir darum, ob du dazukommen kannst oder nicht. Aber Jesus selber sagt doch zum Beispiel mal, dass du eine wunderschöne Perle bist und dass er bereit ist für dich, alles zu geben, ja, sein Leben zu geben. Wie passt es damit zusammen, dass du Buße tun musst und gleichzeitig hier steht, du bist eine wunderbare Perle? Was stimmt denn jetzt? Spürt ihr diesen Widerspruch? Und wenn es jetzt irgendein Randsatz wäre, irgendein Sätzchen, das so irgendwie so nebenbei fällt, dann könnte man sagen, ja, jetzt mach nicht so Absicht so. Aber dieser Satz, an dem hängt sozusagen das ganze Markus-Evangelium, das ist der Nagel in der Wand. Und das ist ja nochmal komisch, wenn dieser anfängliche, so zentrale Satz in eine Richtung führt, die offensichtlich nicht zu dem passt, was andere Stellen im Evangelium sagen und was zum Beispiel der Paulus sagt und was wir alle irgendwie schon mal gehört haben, dass wir aus Gnade allein gerettet sind. Braucht es also tatsächlich die Buße als Voraussetzung, um zum Glauben zu kommen, um zu Gott zu kommen? Oder nach der Basisübersetzung, braucht es das veränderte Leben, um bei Gott angesehen zu sein, um Bürgerinnen und Bürger des Reiches Gottes zu werden? Offensichtlich scheint dieser Text das ja auszusagen, oder? Wie müssen wir das verstehen? Tauchen wir mal so ein bisschen ein in das, was da tatsächlich steht. Das griechische Wort, das da steht, metaneo, bedeutet tatsächlich sowas wie umkehren. Luther übersetzt das immer mit tut Buße. Wie gesagt, die gute Nachricht ändert euer Leben. Also irgendwie ändert was, dreht was um. Das hebräische Wort, das da dahinter steht, Schub, meint tatsächlich umdrehen. Also ich laufe in die Richtung und dann Schub heißt so, die andere Richtung. Einfach umdrehen. Im Alten Testament ist es vollkommen klar, was dieses Schub bedeutet. Ja, da ist das Volk und es geht zu den fremden Göttern nach und es hält nicht die Gebote, den Schabbat und alles. Und dann kommt dieses, dreh dich um. Und umdrehen heißt, nicht den anderen Göttern folgen, die Gebote halten, den Schabbat befolgen, in die Richtung gehen. Ja, also im Alten Testament vollkommen klar, wenden heißt wenden von dem, was schlecht ist, was den Geboten widerspricht, zu dem, was gut ist und dem Geboten entspricht. Vollkommen klar. Und wenn die Propheten davon reden, dass man sich bekehren soll, dass man umkehren soll, dann meint es genau das, seht ein, dass du auf dem falschen Weg bist und dann kehr um. Ändere dein Leben. Ja? Und da machen diese beiden Übersetzungen vollkommen Sinn. Das Spannende ist jetzt aber die Frage, wenn wir jetzt das im Neuen Testament lesen, hat es dann die gleiche Bedeutung? Oder kann es nicht sein, dass sich das ändert? Weil im Alten Testament ist vollkommen klar, das funktioniert so, du musst die Gesetze befolgen und dann ist alles gut. Im Neuen Testament ist es ja anders. Jesus sagt, ich bin gekommen und habe alles schon getan. Als Jesus am Kreuz denkt, sagt, das ist getan. So, was bedeutet dann dieses Umkehren im Neuen Testament? Und das kennt ihr vielleicht, manchmal haben Worte in einem anderen Kontext eine andere Bedeutung. Und wir müssen überlegen, was könnte dieses Umkehren, Buße tun, ändert euer Leben in einem neuen Kontext vom neuen Bund, vom neuen Testament bedeuten, vielleicht sogar im Gegensatz zu dem, was es im Alten Testament bedeutet und im Gegensatz zu dem, was wir natürlicherweise denken. Weil wir denken allermeistens schon so ein bisschen so, dass Christentum so ein Haufen von Vorschriften und Geboten und Regeln ist und wir müssen die im Wesentlichen einhalten. Aber im Neuen Bund und Neuen Testament ist es eigentlich anders. Ich finde ganz spannend, immer wieder auf Jesaja 43 zu schauen. Warum sind diese Verse in Jesaja 43 so wichtig? Wenn wir anschauen, welche Bibeltexte Jesus zitiert hat, als er gepredigt hat und damals unterwegs war, dann sind es hauptsächlich Texte von Jesaja 40 bis Jesaja 60, 66. Die überwiegende Mehrzahl. Als er damals in der Synagoge in Nazareth war und seine erste große Predigt gehalten hat, hat er nichts anderes gemacht, als einfach nur Jesaja, glaube 45 vorgelesen. Und deswegen hören wir diese Worte nochmal aus Jesaja 43. Und da geht's auch um Umkehren, aber in einem anderen Sinn. Da heißt es, denkt nicht mehr an das, was früher geschah, beschäftigt euch nicht mit der Vergangenheit. Schaut her, ich schaffe etwas Neues. Es beginnt schon zu sprießen, merkt ihr es nicht? Ich lege einen Weg durch die Wüste an, im trockenen Land lasse ich Ströme fließen. Also hier kommt das Gleiche vor, Umkehr. Ja, wieder Schub steht da, Umkehr. Aber interessanterweise, da geht's nicht um Taten, da geht's nicht um Gesetze, da geht's nicht um Buße, da geht es nicht um meine Fehler etc., das steht da gar nicht so sehr im Vordergrund, sondern es geht darum, dass es etwas gibt, was früher geschah und was zur Vergangenheit gehört und dass Gott etwas Neues geschaffen hat und dass das Entscheidende ist, dieses Neue zu sehen. Schaut her, ich schaffe etwas Neues. Das heißt, es geht hauptsächlich darum, den Blickwinkel von etwas Altem auf etwas Neues zu richten. Das ist Umkehr. Den Blick wenden vom Alten zum Neuen. Und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das tatsächlich der neue Rahmen, in dem wir dieses Wort Umkehr deuten müssen, neu verstehen müssen. Es geht also gar nicht so sehr um Buße, um Lebensänderung, sondern zunächst einfach mal um eine neue Sicht der Dinge, um eine neue Sicht der Welt. Man kann dieses vielleicht so übersetzen, dieses tut Buße und glaubt an das Evangelium, indem man sagt, ändert eure Wahrnehmung und lasst euch darauf ein. Ändert eure Wahrnehmung und lasst euch darauf ein. Wieso brauchen wir eine neue Wahrnehmung? Jesus hat komplett neu gezeigt, wer der Vater ist. In den Sprüchen. Ein wunderschönes, sehr geflügeltes Wort. Wer seinen Sohn lieb hat, der züchtigt ihn. Schon mal gehört? Tolles Wort, oder? Und dann steht da der Vater, der zu Jesus sagt, du bist mein geliebter Sohn. Das Vaterbild des, wer seinen Sohn lieb hat, der züchtigt ihn. Und das Vaterbild, in dem der Vater, Gott der Vater, zu Jesus sagt, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Passt das zusammen? Jetzt mal ganz ehrlich. Ich merke, da gibt es einen kleinen Widerspruch, oder? Könnte das nicht sein, dass das umkehren heißt? Jesus hat uns gezeigt, wie der Vater ist. Der Vater geht dem dreckigen, stinkenden Sohn entgegen und sagt, du bist mein Sohn, du bekommst den Ring. Wer seinen Sohn lieb hat, der züchtigt ihn. Das wäre ein anderes Programm gewesen, oder? Der Sohn kommt und dann... Und Jesus sagt, das ist Vater, nicht das. Alt, neu. Wahrnehmung, Blickrichtung ändern. Neu verstehen, wie Gott ist und wer Gott ist. Und wir merken selbst, und das ist schwer, selbst im Alten Testament finden wir Altes. Sagt der Jesaja, ist ja jetzt auch, also das, Jesaja sagt es ja, wir finden Altes. Und wir müssen lernen, dieses Alte alt sein zu lassen und das Neue zu ergreifen und zu verstehen. Wer bin ich? Nächste spannende Frage. Dieses Tut Buße hält uns oft fest, dass wir immer wieder sagen, das kann ich nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Da bin ich schuldig geworden, da bin ich schuldig geworden und da bin ich schuldig geworden. Und das macht uns langfristig kaputt. Aber Gott sagt, du bist mein Kind. Du gehörst zu mir. Ich liebe dich. Ich erneuere dich. Ich habe dich neu geschaffen. Wir werden nicht bei dem verhaftet, was wir nicht können, sondern wir sind neue Kreatur und neues Leben. Achtet nicht auf das Vergangene, sondern schaut auf das Neue. Natürlich ist es so, dass wir nicht perfekt sind und dass wir schuldig sind und dass wir Fehler haben. Klar. Aber was ändert uns? Der Blick, dass wir das immer und immer und immer wieder sehen? Nee. Das macht uns depressiv. Es ändert uns, dass wir sehen, wow, Jesus hat mich neu gemacht. Und dann sagt Jesus, glaubt daran, geht da rein, lebt es. Ich bin ein geliebtes Kind oder ich bin eine wunderschöne Perle. So sieht Gott mich. Und wenn es stimmt, dass das, was Gott sagt, die Wahrheit ist, dann ist es gut, die Wahrheit zu sagen. Nämlich, dass du eine wunderschöne Perle bist in den Augen Gottes. Und wenn ich das verstehe, dann verstehe ich auch, wer die anderen Menschen sind. Das sind auch geliebte Perlen. Ich sehe hier einen wunderschönen Haufen von Perlen. Und wisst ihr, jede ist einzigartig schön, unvergleichlich. Und ich muss mich mit den anderen nicht vergleichen. Vergleichen mit den anderen, das ist alt. Wer ist größer, wer ist besser, wer ist geistlicher, wer ist frömmer, wer betet mehr, keine Ahnung, wer hat die besseren Klamotten an, wer hält den Umweltschutz besser und so weiter und so fort. Wir sind im Vergleichen so gut da drin. Das Neue sagt, wir sind eine Perlenkette. Und erst dann und dadurch schön, dass wir zusammenkommen und strahlen in unserer Schönheit. Und neues Leben heißt auch neu verstehen, wie diese Welt tickt. Die alte Welt ist eine Mangelwelt. Ich muss gucken, dass ich nicht zu kurz komme. Die neue Welt sagt, der Vater hat dich zum Erben eingesetzt. Und das Reich Gottes dir gegeben. Damit kannst du aus der Fülle und aus dem Reichtum leben. Und was das ändert, kann man sich gar nicht vorstellen. Was es ändert im Leben, wenn ich sage, ich lebe aus der Fülle. Ich lebe aus dem, was Gott mir geschenkt hat. Und ich merke, das, was Jesus gebracht hat, das Reich Gottes, dieses Neue, braucht ein komplettes, Neudeutsch sagt man da, Reframing meiner Weltsicht. Ich muss meine Weltsicht komplett neu sortieren im Rahmen von diesem neuen Verständnis des Reiches Gottes. Und Jesus spricht deswegen auch von Neugeboren. Neugeboren heißt, du trittst ein in eine neue Welt, in der alles anders ist, ja? Ich glaube, die meisten von euch haben die Erinnerungen nicht an die Zeit im Mutterleib. Aber da war es relativ duster, da war es immer warm und es gab nur tiefe Töne. Das war mehr oder weniger alles. Ab und zu hat es geschaukelt, so wusste man nicht, was passiert da gerade. Und dann kommt man zur Welt und auf einmal ist es hell, es ist kalt und es gibt helle Töne. Das heißt, ändert sich alles. Der Rahmen, in dem man lebt, ändert sich. Damit alles da drin. Und man muss alles neu lernen. Das ist anstrengend. Deswegen schreit man ja auch, wenn man zur Welt kommt, weil das ist scheiße. Zumindest für ein kleines Kind. Für uns ist neugeboren werden was Cooles. Ja. Das heißt, es geht letztendlich, wenn Jesus sagt, tu Buße, um Lernen und um Verlernen. Ich muss immer wieder meine alte Weltsicht verlernen oder alte Haltungen und Überzeugungen verlernen, um Neues zu lernen. Und ich merke, das ist echt schwer, weil zum Beispiel diese Logik von Gesetz, du musst es tun, das. Wenn du das so machst, dann. Wenn du das machst, dann bist du von Gott geliebt. Ich habe das falsch gemacht, deswegen muss ich jetzt erstmal so. Dieses Denken, das ist so tief in uns drin, weil unsere Welt so funktioniert. Oft funktioniert Familie so. Kindergarten und Schule funktioniert definitiv so. Hast die falschen Klamotten, Hand bist unten durch. Das sagt keiner, du bist wertvoll, wenn du deinen abgefragten Jeans ankommst. Das sagt jeder, was bist du für ein Loser. So funktioniert unsere Welt. Und das lernen wir. Aber die neue Sicht, das Reich Gottes heißt, du bist wertvoll. Du bist eine Perle. Und ich muss aktiv lernen, diese alten Haltungen zu verlernen. Ja, da kann man lange über das Gehirn reden, wie das geprägt ist. Wenn das Gehirn nämlich geprägt ist, dann denkt es sich in bestimmten Bahnen leicht. Und diese Bahnen sind die alten Bahnen, in denen denkt es sich super leicht. Die sind natürlich. Das geht von alleine. Das Neue geht nicht von alleine. Das ist herausfordernd. Und deswegen ist es immer wieder ein Umkehren. Ich will es im neuen Licht sehen. Ich will Gott in dieser Wahrheit anbeten, in Geist und in der Wahrheit, in der Wahrheit, dass er der Vater ist und nicht der drohende Gott. In der Wahrheit, dass er sich freut, mit mir zusammen zu sein und nicht, dass er mich erstmal in die Pfanne haut. In dieser Wahrheit will ich leben und ihn anbeten. Die alten Denkstrukturen und Mechanismen, sie sind tief in unsere Seele, in unseren Verstand, in unsere Emotionen eingegraben. Das ist der natürliche Gedanke, der natürliche Flow. Und Buße, richtig verstandene Buße, ist dann ein kontinuierlicher Prozess, sich neu auszurichten. Buße ist also immer wieder dieses hier. Oh Mann. Jetzt habe ich wieder diese alte Sicht gehabt, aber ich will doch die neue Sicht haben. Das ist Buße. Das ist gemeint im Neuen Testament. Und dieser Prozess, der braucht dann auch Glaube. Deswegen sagt es ja, tut Buße und glaubt. Glaube bedeutet, ich muss das Neue bejahen und es ist gar nicht so einfach, mal aufzuhören mit dem Vergleichen. Das ist nicht einfach, weil es so drin ist. Das ist nicht einfach zu glauben, was Jesus sagt, dass es cool ist, seinen Nächsten wie sich selbst zu lieben. Das ist nicht einfach zu sagen, es ist besser, seine Wange hinzuhalten, als zurückzuschlagen. Das muss man bejahen und sagen, ja, das glaube ich, das halte ich für wahr, Jesus, dass dieses Neue, dass ich zum Beispiel in der Fülle lebe, das muss ich aktiv ergreifen und sagen, ja, ich lebe in der Fülle. Und dann kommen die Zeiten, dann gucke ich auf mein Konto und dann denke ich mir, jetzt muss ich sparen, jetzt muss ich mein Geld zusammenhalten, jetzt. Und es wird so klein. Dann wird meine Welt so klein. Und dann nein, ich bin reich. Und vielleicht kann ich nicht Geld geben. Geht gerade nicht. Aber ich bin trotzdem reich. Und ich will nicht so leben, sondern so. das braucht ein Verwahrhalten und Mut, sich darauf einzulassen. Und wisst ihr, auch als Gemeinde, es ist super einfach, wenn der Gemeinde so funktioniert, benimm dich in ordentlich, dann bist du angenommen. Ja, dann sind nämlich alle nett. Zahl deinen Beitrag, am besten noch viel mehr, und dann sind alle nett. Aber nein, es geht nicht darum. Es geht darum, dass Menschen erkennen, dass sie Gottes Kinder sind und nicht Regeln folgen und in Freiheit leben. Nochmal zurück zu Jesaja 43, nicht 34, sorry. Denkt nicht mehr an das, was früher geschah. Beschäftigt euch nicht mit der Vergangenheit. Schaut her, ich schaffe etwas Neues. Es beginnt schon zu sprießen, merkt es nicht. Ich lege einen Weg durch die Wüste an. Im trockenen Land lasse ich Ströme fließen. Oder Jesus ganz programmatisch. Die von Gott bestimmte Zeit ist da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe. Lernt die Welt neu zu sehen und lasst euch darauf ein. Das ist meine Übersetzung, hilft mehr, tiefer zu verstehen, was gemeint ist. Und Jesus, wir danken dir, dass es so ist, dass wir aus dieser Fülle heraus leben können. Wir danken dir, dass dein Reich wirklich gekommen ist. Und wir wollen uns einlassen auf dieses Reich Gottes. Und du siehst, wo unsere Gedanken und Gefühle, unser Leben in diesen Bahnen des Alten denkt und läuft und immer wieder sich drin bewegt. Aber wir haben Sehnsucht danach, das Neue, das Reich, das du gebracht hast, zu ergreifen und in unser Leben hineinzulassen. Und Jesus, so wollen wir jetzt ganz bewusst vor dich kommen, vor dir stehen und dich bitten, dass du unsere Herzen und Sinne vom Alten zum Neuen wendest. Und wir danken dir, dass genau das ist, was du liebst, uns zu verändern, unsere Sicht zu verändern, unsere Sicht auf Gott, unsere Sicht auf unser Leben und unsere Sicht auf die Welt. Komm, Jesus, komm. Erneuere unser Denken. Erneuere unseren Sinn, dass wir das Neue verstehen. Und gib uns Mut, es zu ergreifen. Amen.